Der Heilige Geist will seinen Weg haben 2003. Wer glaubt es, dass der Heilige Geist seinen Weg haben wird? Denn dieses Jahr stehen große Dinge an, sowas gemeindlich, was Reich Gottes betrifft. Ich denke nur, der Kirchentag wird hier, das was erstmalig ist, was evangelische und katholische zusammen sind und einen Kirchentag veranstalten. Dann diese Pfingst-Europa-Konferenz, PEC, das ist auch etwas Großartiges für Berlin. Auch zum ersten Mal nach langer Zeit, dass PEC wieder mal in Berlin ist. Denn von Berlin ging mal im letzten Jahrhundert ging so ein Vertrag oder eine Erklärung, die Berliner Erklärung, die den Heiligen Geist aus von unten abgestempelt hat. So, ich denke, das Eis, und ich bete, dass 2003 das Eis gebrochen wird, in irgendeiner Art und Weise. Dann haben sich einige andere große Evangelisten angesagt, und die möchten 2003 und die übrige Zeit, also was so ansteht, in Deutschland und besonders in Berlin evangelisieren. Ich habe einen Brief bekommen von David Hathaway. Gott hat, während er hier war, zu ihm gesprochen und ihm eine Vision für Deutschland gegeben. Und er glaubt, dass das Olympiastadion 2005, also das gefüllt wird mit der Herrlichkeit Gottes. Benny Hinn will dieses Jahr nach Berlin kommen, also auch Evangelisation und auch Einsätze. So, ich denke, es wird sich was tun. Und wir beten, dass hier ein Durchbruch des Reiches Gottes in Berlin geschieht. Und die Trennung, die durch Deutschland mal ging, dass die aufgehoben wird in Berlin, in dieser Stadt. Lasst uns also auch zusammen für das Wirken des Heiligen Geistes in Berlin beten. Weißt du, es hängt von jedem Einzelnen ab. In der letzten Zeit, in der Endzeit, so das ist meine Vision, geht es nicht um die Organisation oder jene Organisation, die Kirche oder jene Kirche, es geht ums Reich Gottes. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, das ist das Gebet und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit. Nicht der Katholiken, nicht der Evangelikalen und Protestanten oder Pfingst oder Neue Nazareth-Kirche oder was weiß ich sonst was, dein ist das Reich. Und wir wollen Reich Gottes bauen. Und gleichzeitig auf der Welt droht ein Krieg. Aus welchen Gründen auch immer, nicht nur ein Krieg, vielleicht gleich mehrere Kriege, das ist das Drohen. Und Leute, die vernarren sich und versteifen sich, welche Politiker das auch immer sein mag. Auf der einen Seite, der Herr baut sein Reich, seine Gemeinde, und auf der anderen Seite versucht der Teufel, alles durcheinander zu bringen. Ein Dieb, ein Mörder und ein Lügner ist er. Und er versucht, ob in Israel oder im Nahen Osten, und ich glaube, dass im Nahen Osten, auch in diesem Jahr durchaus, etwas passieren wird. Ich glaube, dass Gott seine Hand im Spiel haben wird und dass Dinge von Gottes Hand, nicht von Menschenhand, nicht von Bush und nicht von Saddam Hussein und nicht von Sharon und nicht von irgendeinem Politiker, sondern von Gott werden Dinge geschehen, die die Welt erschüttern, die die Welt zu Gott zurückrufen. Und vielleicht braucht Reinhard Bonnke hier in Berlin gar nicht mehr richtig predigen, dass der Heilige Geist wirkt. Reinhard Bonnke hat eine Vision gehabt, vielleicht kopiere ich irgendwann, für Berlin. Also, und dass Gott, dass er abseits steht als Zuschauer und dass Gott diese Stadt, in dieser Stadt so viele Menschen erweckt, dass nicht Reinhard Bonnke predigt, sondern die Gemeinde Jesu predigt in Deutschland und Europa. Und Reinhard Bonnke sieht sich irgendwo im Hintergrund stehen, nur noch als Beobachter, und er freut sich, dass der Herr seine Gemeinde erweckt. So, das kann durchaus sein, dass Dinge in den nächsten Tagen, Monate, Wochen geschieht, dass wir nur als Zuschauer da sind und sagen, Gott, guck mal, was du alles machst durch deine starke und mächtige Hand. Das nur zur Einstimmung heute Abend. Darf ich mal fragen, wer war gestern Abend hier? So eine Mehrheit, aber ein großer Teil war nicht hier. Gestern habe ich Losungen verteilt und ich denke, du solltest auch eine gute Losung haben. Aber natürlich, du kriegst nicht so gute in Plastikfolie geschweißt. Du musst es also vorlieb nehmen mit einer einfachen Papierausführung. Aber der Inhalt ist das gleiche. Ich habe mir vom Herrn einige Gedanken schenken lassen. So, ich denke, für diejenigen, die es noch nicht haben, ich lasse die Schatulle rumgehen. Da ist etwas drin für dich und du kannst so eine Losung für dich rausnehmen, wenn du noch keine dir genommen hast. Nur also für diejenigen, die es nicht haben, ich lasse es einfach rumgehen. So, ihr gebt es weiter und ihr nehmt euch eine raus, die, wo es nicht haben. Gott möge euch segnen. Sind einfach, da ist die Jahreslosung. Zuerst einmal die Jahreslosung, die Herrnhuter Brüdergemeinde ausgewählt hat. Und ich denke, es ist eine sehr schöne Losung. Und dass die Augen des Herrn alles sehen, richtig sehen, und dass die Augen Gottes auch richtig urteilen. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Das ist so diese Jahreslosung, der Herr sieht das Herz an. So jeder darf jetzt eine Losung nehmen und ich wünsche euch Gottes Segen. Manche haben da positive Erfahrungen, manche haben was zu schlucken gehabt. Ich habe einfach gebetet und ich habe einfach mir nicht nur Honig um die Ohren geschmiert, um den Mund geschmiert, sondern einfach mir von Gott zeigen lassen, was dort dran ist. Und das ist in einer Zeit entstanden, als ich mal gebetet und gefastet habe. So, ich denke, du probierst es und nimmst es an oder kannst es stehen lassen, kannst sagen, ich will es nicht. Das ist dein Problem. So, aber Gottes Wort kommt nicht leer zurück, dann ist noch eine Bibelstelle meistens dran irgendwo, wo man weiter nachlesen kann, vielleicht für dich sehr wichtig, vielleicht steckt etwas für dich da drin, lies also diese Bibelstelle nach. Während es rumgereicht wird, darf ich mal fragen, von denen, die gestern da waren oder schon die letzten Jahre hier bei uns waren und durch die Losungen gesegnet worden sind oder wo irgendwo eine Losung bei dir in Erfüllung ging oder konkret wurde, ein Zeugnis. Kommt ganz schnell nach vorne, ich will ein paar Zeugnisse hören von der Losung, denn ich möchte ermutigen, Wort Gottes zu gebrauchen, mit dem Wort Gottes zu leben, mit dem Wort Gottes zusammenzuarbeiten. Wenn wir zum Wort Gottes zurückkommen, kommt Gott zu uns zurück. Preis Gott. Wer möchte den Anfang machen mit der Losung? So ein paar Leute, vielleicht 5 oder 6 Leute.
Ich sag was zu der gestrigen Losung. Ich hatte vorher noch mal ganz intensiv gebetet, weil es um ein bestimmtes Problem bei mir ging, weil so viel ansteht und ich dann immer so Ängste bekomme und denke, Mensch, hoffentlich schaffst du das alles, was im neuen Jahr auf dich zukommt. Und dann habe ich gesagt, ich weiß, man soll keine Angst haben, aber wenn du das jetzt noch mal mir sagen würdest, wäre das wunderbar, dann würde ich es auch richtig glauben können. Und jedenfalls war ja sofort, eine Schwester hatte sofort als erstes auch gesagt, keine Angst haben. Und dann war es auch auf der so noch mal drauf, also sei nicht ängstlich. Und das fand ich so schön. Ich bin wirklich, glaube ich, viel freier von Angst.
Amen. Ja. Dankeschön. Kommt hier zur Mitte.
Ja, ist auch zu der gestrigen Losung. Das war ja die erste, die ich mal mitmachen konnte. Und die hat ja den Nagel dermaßen auf den Kopf getroffen. Und ich habe heute Nacht ja vielleicht zu viel vorgeschlafen, nicht schlafen können und habe das dann auch noch mal so Revue passieren lassen, die anderthalb Jahre, wo es ja bei mir Schlag auf Schlag ging und ich eigentlich immer gar nicht wusste, wie mir geschieht, was mein Leben total durchgequirlt wird. Und gestern auf der Losung war eben, ich soll die ganze Vergangenheit begraben und da habe ich den Herrn auch noch aber mit Schwanz, wie man beim Hund sagt, mit dem Schwanz begraben, ich will nichts mehr. Und ich soll total neu anfangen und ja und dann mit dem Herrn anfangen und er würde dann mich wieder aufbauen. Und es hat mir so eine Kraft gegeben. Also ich weiß gar nicht, wohin im Moment mit meiner Kraft. Ich habe so einen Impuls, dass es jetzt, ich habe jetzt ja die totale Talsohle erreicht. Mehr runter geht nicht. Und ich bin dem Herrn aber dankbar, dass er mein Leben total sozusagen zerbrochen hat. Und aber jetzt so die Regie übernommen hat und mir sozusagen aus der Hand genommen hat, bin ich ihm sehr dankbar. Und jetzt geht's bergauf, das weiß ich. Amen. So sicher, wie der liebe Gott vorhanden ist.
Nach deinem Glauben geschehe es. Amen.
Also von der neuen Losung kann ich noch nicht so sehr viel sagen, außer dass es mir genau die Punkte aufzeigt, an denen ich noch stark arbeiten muss. Aber aus den vergangenen Jahren habe ich zweimal hintereinander dieselbe Losung bekommen. Der Herr ist dein Hirte, dir wird nichts mangeln. Und das war genau die Zeit, wo ich seelisch und auch finanziell ganz unten war. Und das hat mir viel Kraft und Stärke gegeben. Und ich konnte mich in seine Hand geben und das Wort annehmen. Und die Not ist weggewirkt.
Amen. Halleluja. Preis Gott. Das ist manchmal interessant. Gott gibt uns mehrmals das gleiche Wort. Also das Wort, und wir denken, warum Gott, du wiederholst dich. Vielleicht haben wir das eine nicht verdaut, nicht verarbeitet. Oder er will uns das gleiche Wort von einer ganz anderen Seite zeigen, sodass wir das Wort Gottes ganz neu erleben. Deshalb ist es, ich predige manchmal Predigten, ich bin selber erstaunt. Ich führe ja über meine Predigten Buch, was ich wo wann gepredigt habe, so dass ich mich nicht wiederhole. Und ich bin manchmal erstaunt, Gott gibt das gleiche Stichwort, die gleichen Gedanken und ich bekomme ganz andere Bilder, ganz andere Impulse, ganz andere Eindrücke. So, es ist gar nicht verkehrt, immer mal das Gleiche oder mehrmals das Gleiche zu bekommen, denn das wird dann noch tiefer, noch fester, noch intensiver in unserem Leben. So.
So, ich muss meine
Losung... Muss nicht vorlesen, sonst weiß jeder, was bei dir los ist.
Nein, ich muss das vorlesen, weil ich habe bis jetzt immer Schwierigkeiten gehabt mit den Menschen, die sagen, halt deinen Mund, rede nicht, sage nicht, sei still. Aber hier steht so in Losung gestern, was ich rausgezogen habe, geh schrittweise vorwärts, lass dich von niemandem halten, überwinde deine Hindernisse. Lass deinen Mund nicht zu schnurren. Sei ein glückliches Kind Gottes. Strahle seine Antlitz, seine Herrlichkeit. Epheser 1,3, Psalm 34,6.
Amen.
Danke Gott. Und heute habe ich gekriegt, Nehemia sagte, ich habe keine Zeit, mich zu aufhalten, ich muss Mauer bauen. Und Gott sagte, soll ich Mauer bauen, mit meinen Geschwistern dabei sein. Beten und freudig sein. Amen.
Und wenn wir die Kirche renovieren, bist du auch dabei. Ja. Bist auch dabei. Gut.
Durch die schwere Krankheit, wo ich da reingekommen bin im Anfang des vorigen Jahres, war ich so kaputt und so im Zweifel mit Gott. Und ich konnte nicht mehr, ich habe ihn angerufen und ich merkte, es passiert nichts von einer Rettungsstation zur anderen und so weiter. Und dann habe ich bekommen durch einen, der das mitgebracht hat, deine Sünde ist nicht, deine Sünde kann dir vergeben werden, so ungefähr. Und deine Krankheit ist nicht so schwer, um nicht geheilt zu werden. Das ist mir natürlich sehr wichtig gewesen, obwohl ich es gar nicht im Moment so annehmen konnte. Und noch andere Punkte, die ich jetzt nicht so einzeln weiß, ich bin nicht darauf vorbereitet jetzt. Aber es war so, dass ich in so einem tiefen Todestal gesessen habe. Und hier ist ja auch der Todesgeist dann rausgegangen, von dem einen Krankenhaus, wo ich da war, war das mit Sicherheit. Und ich habe mich ganz langsam mit der Kraft und Gnade des Herrn dann wieder hochziehen lassen, wie ich selber konnte. Das ist alles Gnade vom Herrn. Ja. Und dafür danke ich dir, Vater, von ganzem Herzen. Und ich will dir jetzt wirklich vertrauen, und dass du mich auch schon von dem Virus damals wieder zu Gesundheit und Kraft gebracht hast. So, wenn ich jetzt auch immer noch abgenommen habe und nur noch Haut und Knochen bin, so vertraue ich dir dennoch, dass ich wieder in mein richtiges Maß komme, weil du mein Herr und mein Heiland bist. Halleluja, Jesus.
Amen. Amen. Dankeschön. So.
Also, ja, als Matthias und ich nach Berlin gegangen sind, da hat unser Pastor und seine Frau noch für uns gebetet und dann haben die uns noch ein prophetisches Wort gegeben und haben eben unter anderem gesagt, dass wir Erfolg haben werden und keinen Misserfolg und dass Gott eben mit uns ist und im beruflichen und auch im geistlichen Leben. Und ich habe das ganz ehrlich nicht so ganz geglaubt. Ich habe gedacht, ein Christ muss ja wirklich auch demütig sein und man kann ja nicht immer Erfolg haben und es kann ja nicht immer nur alles gut gehen. Und irgendwie war da so in mir so ein Zwiespalt so ein bisschen. Ich habe oft darüber nachgedacht. Und jetzt habe ich gestern eben dieses Wort gekriegt, also da hattest du geschrieben, dass man eben mit seinen Talenten wuchern soll und dass man anderen Menschen damit dienen soll und dass man sie vermehren soll und am Ende sei erfolgreich und ein Ausrufungszeichen. Und das war für mich richtig wie eine Bestätigung. Das war einfach wunderschön, dass Gott so mit dem Auge zwinkert und sagt, doch, und du sollst erfolgreich sein und du darfst erfolgreich sein, auch als Christ.
Amen. Wir dürfen gesegnet sein. Denn Gott segnet uns, damit andere durch uns gesegnet werden. Gott heilt uns, damit wir anderen Heilung bringen dürfen. Also praktisch und Wohlstand und so weiter. Ich brauche ja nicht für mich. Also ich bin versorgt. Wenn ich Brot und Wasser habe, reicht mir. Aber ich werde gesegnet, damit ich anderen weitergeben dürfe. Und ich denke, es ist vielleicht wichtig, dass wir auch das Wohlstandsevangelium richtig verstehen, wenn wir das als Wohlstandsevangelium mal so deklarieren. Gott will, dass wir gesegnet sind vom Wort Gottes, dass wir Überfluss haben, damit wir geben können. Ich kann nur vom Überfluss weitergeben. Wenn ich keinen Überfluss habe, kann ich nichts geben. Also dann, das brauche ich alles für mich. So, deshalb, Gott will uns segnen und segnen ist Überfluss haben. Und der Überfluss ist für die Armen, der Überfluss ist für die Schwachen, der Überfluss ist für die Unerretteten, der Überfluss ist für Menschen, die irgendwo Gottes Hilfe brauchen. Deswegen ist der Überfluss da. Und du kannst, wenn du von deinem gibst, dann verarmst du, dann brennst du eines Tages aus, Burnout. Wir haben dieses Syndrom, wir wissen, was es ist, ausgebrannt. Wir können nur ein Segen sein, wenn wir Überfluss haben und den Überfluss weitergeben. Deshalb, Leute, lasst uns konsequent Gott bitten, darum ringen, danach kämpfen, dass wir in unserem Leben Überfluss haben. Aus der Fülle Gottes. Von dir aus kannst du nicht. Du brauchst dein Wasser und dein Brot und dein Dach über dem Kopf. Aber wenn du Überfluss hast, das kannst du dann dein Brot über Wasser fahren lassen. Dann kannst du frei geben und dann kommt auch die Freigiebigkeit. Aber noch kein Opfer, keine Angst. Kein Opfer. Ich will noch ein paar Zeugnisse. Gestern Abend war so, ich gucke auf die Uhr und ich sehe nur noch 15 Minuten Zeit zum Predigen. Und dann ist 12 Uhr oder 0 Uhr nachts. So habe ich gemerkt, das muss ich ganz schnell geben. Aber trotzdem, es war eine gesegnete Zeit. Vielleicht ist irgendjemand, der gestern Abend irgendwo neben den Losungen noch gesegnet worden ist, in irgendeiner Art und Weise, wo Gott ihm begegnet ist, und du möchtest ganz schnell noch dein Zeugnis loswerden. Irgendjemand, der gesegnet worden ist gestern im Rahmen des Gottesdienstes oder wie auch immer auf dem Nachhauseweg, davor oder danach oder wie auch immer, wo Gott bei dir war. Jemand da? Wir haben noch Möglichkeit, ein, zwei Zeugnisse zu hören. Wenn nicht, dann kommt doch Opferzeit. All die Fülle ist in dir, oh Gott. Halleluja. In Römer Evangelium Kapitel 11, Vers 16, das ist eine interessante Passage, eine interessante Stelle. Und da heißt es, wenn du dein Erstlingsopfer bringst, vor der ersten Ernte, das erste Opfer dem Herrn bringst, dann ist die ganze Ernte gesegnet. So, wir wollen heute Abend ein Erstlingsopfer bringen, damit das ganze Geld des kommenden Jahres, was vor uns liegt, alle unsere Mühe, alle unsere Arbeit gesegnet ist. Und wir tun das einfach so symbolisch heute, egal was du gibst, egal wie du gibst, aber wir bringen und deklarieren dieses Opfer, es ist unser Erstlingsopfer. Wir bringen dem Herrn unser Erstlingsopfer. Herr, ich möchte, bevor ich mein Geld ausgebe, irgendwo für irgendetwas, ich möchte mein Geld, mein Opfer, das, was du mir gegeben hast, dir geben, damit all das, was ich in dem Jahr 2003 einnehme und ausgebe, alles unter deinem Segen steht. So, da ist das ganze Brot, so heißt es im Römer 11, ist das ganze Brot gesegnet. So, dein Brotkorb ist gesegnet, wenn du dem Herrn dein Erstlingsopfer bringst. Und wenn du eine Tüte nimmst oder kannst es auch machen, einfach mein Erstlingsopfer. Einfach draufschreiben, einen Umschlag oder wie du das auch möchtest, das können wir tun. Wir singen jetzt ein paar Chorusse oder ein Chorus zumindest und dann hast du die Gelegenheit, dein Erstlingsopfer zu bringen. Wir stehen auf und wir möchten vor dem Herrn uns stellen und sagen, Herr, ich bringe mein Erstlingsopfer dir, Herr, bevor ich an mich denke, an meine Familie denke, bevor ich an irgendetwas anderem denke, an meine Hobbys und meine Freuden, Herr, möchte ich an dich denken und ich möchte heute Abend mein Erstlingsopfer bringen, dir, dem Allmächtigen, dem lebendigen Gott. Und ich möchte dich preisen, oh Gott, das ganze Jahr über möchte ich einfach dich an erster Stelle in meinem Leben stellen und in meinem Leben setzen. Segne deine Kinder, segne die Gemeinde, Herr, und wir möchten als Gemeinde dich preisen in allem, was wir sind, in allem, was wir können, Herr. Herr, wir möchten unsere Zeit, unsere Kraft, unser Talent, unsere Fähigkeiten dir zur Verfügung stellen und wir möchten, Herr, dich ehren. Und wir möchten fortsetzen, was die Engel Weihnachten angestimmt haben. Ehre sei Gott in der Höhe, auch jetzt durch dieses Erstlingsopfer. Amen. Salbung vornehmen. Wir werden vielleicht auch salben heute Abend, aber denn ich denke, es ist ganz arg wichtig, dass wir unter dem Schutz Gottes stehen. Das ganze Wochenende, also Freitagabend, Samstagabend und auch eventuell Sonntagmorgen, denn Sonntagmorgen haben wir ein gutes Thema, der starke Schutz Gottes. Der starke Schutz. Wir brauchen den Schutz Gottes in der Ostkirche, also was um Jerusalem die Kirche ist und Konstantinopel etc. Dort hat man bis ins 4., 5. Jahrhundert hinein am Anfang des Jahres, des Kirchenjahres, alle Leute durchgesalbt. Die ganze Gemeinde wurde durchgesalbt. Das war ihre Krankenversicherung. Das war ihr Schutz vor unreinen Geistern. Das war der Segen für das Jahr, das vor ihnen lag. So immer diese Salbung. Das haben sie automatisch, die ganze Gemeinde wurde durchgesalbt. Ich möchte es einfach, niemand muss es. Keiner braucht es. Du brauchst den Segen Gottes. Wenn du es darauf verzichten kannst, ist dein Problem. So, damit musst du selber klarkommen. Aber vielleicht gibt es Leute, die sagen, ich vertraue dem Herrn. Ich weiß, am Segen Gottes ist alles gelegen. Wenn der Herr das Haus nicht bewacht, dann wacht der Wächter umsonst. Wo der Herr das Haus nicht baut, bauen die Bauleute vergeblich. Deshalb, wir brauchen den Schutz Gottes. Und wir brauchen als Gemeinde den Schutz Gottes. Wir brauchen persönlich den Schutz Gottes. Wir brauchen als Volk den Schutz Gottes. Also wir möchten uns unter dem Schutz Gottes ganz bewusst stellen. Also wenn der Herr das leidet, ich kann es natürlich nicht versprechen. Es kann sein, dass die Predigt so lang wird bis nach Mitternacht, so dass da komme ich nicht mehr dazu. Dann haben wir morgen noch, am Freitag noch Zeit und dann haben wir am Samstag noch Zeit. Es läuft uns nicht davon. Wir möchten uns innerlich vorbereiten, wie der Heilige Geist geht und wirkt. Okay, das wären die Bekanntmachungen. Ihr dürft auch ganz fleißig mitbeten. Ich denke, das ist ganz arg wichtig, dass ihr mitbetet. Wir möchten die Kirche renovieren. Das ist also angesagt. Und da gibt es für mich persönlich keinen Weg mehr zurück. Ich möchte bis Pfingsten, spätestens wenn diese Konferenzen stattfinden, hier finden auch einige Veranstaltungen statt, ich möchte die Kirche im schönen Glanz haben, ein schönes Haus Gottes, und ich möchte die ganzen Schandflecken, was aus dem letzten Jahrhundert noch ist, alles beseitigt haben. So, wir brauchen sehr viel Weisheit, sehr viel Ideen, sehr viel Kreativität, sehr viel Impulse. Es gibt zwei Architekten in Berlin, die sich im Kirchenbau noch auskennen, und der eine ist schon über 70. So, es gibt also Probleme, wenn man das alles so genau macht, wie macht man das und so weiter. Es gibt wenig Fachleute, und da muss man sich selber rausfinden, Fingerspitzengefühl entwickeln und die Leitung des Heiligen Geistes haben. Und ich glaube, der Heilige Geist ist schöpferisch. So, was für Farbe sollen diese Säulen haben? Denn der letzte Anstrich, der hier in der Kirche passierte, war 1961. Das war der letzte Anstrich. Und dann haben wir die Kirche übernommen, haben wir ein bisschen so hergerichtet, dass wir für den Betrieb die Kirche benutzen können. Aber hier sind also einige Sachen geplant und angedacht, und wir beten für die Mittel. Da dürft ihr alle mitbeten. Wir brauchen etwa 30.000 Euro, was ich so über den Daumen schätze und berechne. Allein die Hebebühne kostet 18.000 Euro, wenn wir 2 Monate die Hebebühnen hier mieten. Nur die Hebebühnen, da ist noch nichts gestrichen, noch nichts gemacht worden. So, ich rechne das so wie die Geräte, was die Geräte kosten, dass es in etwa auch die Arbeit kosten wird. Wir haben von einem Fachmann das alles mal Kostenvoranschlag machen lassen, und da müsst ihr euch festhalten, was der ausgerechnet hat, wenn man Gerüst, die Kirche einrüstet und richtig fachmännisch macht und alles exakt macht und den Gottesdienstbetrieb weiter behält. Hier wird ein Tunnel dann gemacht, sodass unten Gottesdienst stattfindet. 240.000 Euro. Das kostet also, wenn man das mit Gerüst und allem drum und dran macht. Wir suchen andere Wege, andere Möglichkeiten, dass man es auch billiger machen kann. So, du siehst also ein Zehntel. Ich denke, dass man nur ein Zehntel ist, wenn man gut macht. Aber wir brauchen den Schutz Gottes, wir brauchen die Gnade Gottes, wir brauchen die Mittel Gottes. Ihr wisst, wofür ihr in den nächsten 2-3 Monate beten dürft und sollt, dass wir viel Weisheit haben. Aber ich möchte einfach eine Diskussion anzetteln und einfach euch bitten, redet. Ihr redet über alles Mögliche, redet auch mal über die Kirche. Redet über den Raum, wie soll er gestaltet werden, wie soll er schön sein, was für Farbe. Wir haben wir sind noch in der Entscheidungsphase. Also ich dachte so Ziegelrot, diese grünen Farben Ziegelrot. Ich habe hinten mal angeschliffen, ich wollte diese Ziegel mal alles abschleifen und nur noch Ziegel lassen. Also dieses Ziegelrot, guck mal, ob dieses Rot was wäre. Wir haben hier ein Raumdesigner gehabt oder diese Raumdesignerin. Sie hat gesagt, wenn man die Säule weiß streicht, und ganz weiß und das andere ein bisschen abdunkelt, abtönt, dann wird der Raum viel größer. So ist es. Verschiedene Möglichkeiten gibt es, aber wir müssen sehen, wenn wir hier das jetzt machen, da sind wir für die nächsten 40 Jahre festgelegt. Also nicht nur, dass du da drin bist, da werden durchaus auch deine Enkelkinder und deine Urenkel noch drin sein. Also das ist so wichtig, dass wir das wirklich weise sind, und was du siehst, also wie wichtig so eine kleine Entscheidung ist, was für Farbe. Lass uns beten, vielleicht zeigt uns der Heilige Geist. Als ich hier die Lichter installiert habe, da waren ja gar keine Lampen drin, als wir die Kirche übernommen haben. Und wir haben von Ostram und Siemens Fachleute gehabt, und die standen da mit Messapparat und uns beraten, wie können wir hier eine vernünftige Beleuchtung hinkriegen. Ich muss euch ehrlich sagen, die Fachleute haben es nicht hingekriegt. Dann stand ich mal da und habe ich gebetet, das sind alles Sparlampen. Und dann zeigte mir Gott, so einfach mit Sprühdose aussprühen, diese Schirme von innen aussprühen, dass das Licht besser reflektiert wird und das Ding funktioniert. Also wir haben Licht hier drin. Weißt du, manchmal, da stehst du da und es geht so wie den Erbauern der Stiftshütte. Das waren einfache Leute, die haben keine Ahnung von Webarbeiten, Goldschmiedarbeiten gehabt und so weiter. Aber der Heilige Geist hat es inspiriert. Vielleicht inspiriert Gott den einen und den anderen, dass wir plötzlich Möglichkeiten haben, wie kriegen wir eine vernünftige Einrichtung oder hier unsere Heizung. Eigentlich bin ich schon ein Experte, was Kirchenbeheizung gibt. Wir haben hier Ölheizung gehabt, wir haben hier Fußbodenheizung gehabt, wir haben hier Gebläseheizung gehabt, dann habe ich Propeller von oben gehabt und die Heizung, die Heizung ging nur 30 Zentimeter hoch, runter zu drücken. Dann haben wir hier in der Zwischendecke schon mal gehabt, aus Folie gespannt über den Winter, Sommerkirche, Winterkirche. So, und dann kam diese Idee mit diesen Heizkörpern. eine Schnapsidee. Jemand hat in Toronto Flughafen gebaut und da kam die Idee, dass man im Sommer sogar im Hemd draußen sitzen könnte, wenn man solche Heizung hat. Und dann haben wir uns überlegt, könnte man nicht sowas hier auch in Deutschland machen? Und das ist jetzt diese Kreation. Und das ist ziemlich warm. Also manchmal sogar viel zu warm für uns, wenn man hier drin sitzt. So, Gott kann uns kreativ machen. Wir haben den Heiligen Geist bekommen, um kreativ zu sein. So, ich ermutige, die kommende Woche sehr intensiv zu beten, nachzudenken, zu träumen. Vielleicht träumt der eine oder andere von der Kirche, von der Inneneinrichtung. Sagt, müssen wir einfach. Wir wollen einfach hören und mal uns Gedanken machen, wie kann das Haus Gottes am schönsten gemacht werden für die nächsten 40 Jahre. Denn wenn man hier reinfährt und diese Arbeit macht, das ist sehr viel Arbeit. So, und wir wollen Tag und Nacht arbeiten, dass wir so schnell wie möglich fertig wird, dann, wenn es dann mal angeht. Aber bete, dass Gott viel Gnade schenkt. Okay, das wären so diese Ankündigungen, was ansteht. Ich denke, der Herr wird uns schon leiten. Wenn viele geistliche Augen, dieses Ding ist eine geistliche Sache, nicht eine menschliche Sache, nicht eine natürliche Sache, sondern eine menschliche, eine göttliche Sache. Es muss von Gott geleitet werden. Und ich denke, er hat uns die Kirche gegeben, er hat uns bisher geführt und versorgt und getragen. Und er hat einen Plan mit dieser Kirche. Ich bin überzeugt, wenn die Erweckung kommt, wir werden diese Kirche, meine Vision und mein Traum ist, dass wir diese Kirche nonstop brauchen. Hier gehen die Leute rein und von rein, der Gottesdienst findet statt und hier gehen sie raus und so weiter. So, dass es zirkuliert, 24 Stunden am Tag. Das ist mein Traum. Und wenn Notzeiten ist, wenn Leute in Schwierigkeiten sind und Krieg oder sonst noch Hungersnöte oder Bedrängnisse da sind, werden Menschen in die Kirche kommen. Die Kirchen werden überfüllt sein und werden gebraucht. So, und deshalb unsere Vision. Wir brauchen das. Wir wollen das haben. Ein Haus Gottes, wo der Herr wohnt, wo seine Herrlichkeit da ist. Und wir wollen nichts Menschliches machen, nur einfach, damit es gemacht ist. Nein, wir wollen uns vom Herrn auch zeigen lassen, was gemacht wird. Vielleicht machen wir gar nichts. Das kann auch durchaus sein. Aber dass wir wirklich uns vom Herrn führen und zeigen lassen, wann was dran ist und wie es dran sein sollte. Okay, jetzt wollen wir noch den Herrn für ein paar Augenblicke anbeten. Er steht da hinten. Okay, Gott segne uns. Auch wenn wir renovieren, vielleicht manche haben es noch ein bisschen Angst und sagen, was ist mit unserer Kirche? Unsere Gottesdienste gehen weiter. Also wir werden das alles so einrichten, dass die Gottesdienste weitergehen, dass ab Freitag die Kirche zum Gottesdienst da ist. Denn letztendlich gehen etwa 700 bis 1000 Leute durch die Kirche am Wochenende durch. So, deshalb, wir brauchen diese Kirche für die Gottesdienste und wir werden sie nicht ausfallen lassen, selbst wenn die Kirche zusammenbricht. Okay, jetzt schalt es um. Meine Frau wird noch ein Lied singen. Heute Abend ist das Thema von den Händen Gottes, in Gottes Händen. Und da ist ein Gebet. Und sie hat dieses Lied ein bisschen umgearbeitet und wird dieses Lied singen. Nimm, o Herr, meine Hand. Und das ist mein Gebet, dass Gott auch für das Jahr 2003 uns an die Hand nimmt und uns führt und leitet. Ja.
Immer in Jesus, egal ob auf dieser Seite vom Jordan oder auf der Seite vom Jordan, egal ob bei der Anfang unserer Geburt. Und wir haben vorhin von den Losungen gehört und ich erinnere mich, vor 24 Jahren habe ich eine Losung gezogen. Das war eine Zeit, wo ich überhaupt keine Losung wollte. Ich war 6 Jahre beurlaubt als Beamtin und es ging nicht mehr weiter, die Beurlaubung. Und ich hatte mich so gefreut, wieder in meinen Beruf zurückzukehren. Und dann war ich schwanger. Und dann ziehe ich eine Losung und da stand drauf, meine Zeit steht in deinen Händen. Und heute ist unsere Corrida, das war genau vor, die ist jetzt 23 Jahre alt. Und ich weiß, dass Gott alles wunderbar macht, uns ein wunderschönes Mädchen geschenkt hat damals. Und deswegen gibt es manchmal so Zeiten, wo wir uns vorkommen wie so eine, sagen wir mal, eine verhutzelte Kartoffel oder wie so eine alte Zwiebel, ja. Und da gibt uns der Herr dann neue Inspiration und neue Weisung, was er alles daraus machen kann. Ganz tolle Sachen. Und wir dürfen uns auf ihn lehnen und ihm einfach vertrauen.
Heute Abend, im ersten Gottesdienst, möchte ich über die Hände Gottes sprechen. Wir können alle diese betenden Hände, das sind wir Menschen vom Albrecht Dürer. Aber die Hand Gottes. Es gibt ein Gospel, ein Lied, er hält die ganze Welt in seiner Hand. Er hält das Baby, er hält den Opa, den Oma, die Oma, er hält den Bischof, den Priester, den Pastor, er hält dich und mich in seiner Hand. Das ist also ein Gospel und das haben einfach die Farbigen in USA gewusst. Er hält uns, egal wo wir sind, zu Hause oder in der Fremde, er hält uns in seiner Hand. Er hält die Sterne in seiner Hand, er hält die ganze Schöpfung in seiner Hand. Und er hält die Zügel fest in seiner Hand, über diese Hände, diese starken, mächtigen Hände. Die Sonne, Mond und Sterne hält. Diese Hände, die den gesamten Kosmos, das ganze Universum in seinen Händen hält. Über diese Hände möchte ich heute sprechen. Ein Teil dieser Predigt habe ich schon meiner Mutter vorgepredigt, als sie im Krankenhaus. Sie liegt im Krankenhaus und wenn du einmal den Ärzten ausgeliefert bist, dann machen sie alles Mögliche mit dir. Ich sage, Mutti, du sollst in die Hände Gottes fallen und nicht in die Hände der Menschen und auch nicht in die Hände der Ärzte. Weißt du, die machen aus dir Versuchskaninchen. Ich musste mit meiner Mutter schimpfen heute. Schon am ersten Tag des Jahres musste ich mit meiner Mutter schimpfen und sagen, Mutti, lass dir nicht alles machen mit dir, was sie mit dir machen möchten. So, wir haben unser Leben in unserer Hand, aber wir geben ganz bewusst unser Leben den Händen Gottes überlassen und sagen, Herr, in deiner Hand. Und ich möchte diese Stelle lesen, eine sehr interessante Stelle, die Gott mir für heute Abend gegeben hat. In 2. Samuel, Kapitel 24, Vers 14, ist eigentlich die Stelle, die hier drin steht. Eigentlich die Geschichte, zuerst erzähle ich euch. Aber ihr könnt schon inzwischen aufschlagen, 2. Samuel 24, 14. Da heißt es in Vers 1, Kapitel 2. Samuel 24, und der Zorn des Herrn erbrannte noch einmal gegen Israel, also und so weiter, und er reizte David das Volk auf zu zählen. Wer war dieser Herr, der da aufreizte? Das war nicht Gott. Der Teufel kommt und sagte, David, du solltest wissen, wie viele Leute du hast, wie stark du bist und so weiter, wie mächtig du bist, wie viele Soldaten dir zur Verfügung stehen, ob du jetzt weiter regieren kannst und so weiter, ob du weiter noch König sein kannst und so weiter. So Volkszählung, zähl die Leute. Und aufgrund dieser Volkszählung passierte dann, dass Gott böse wurde. Es war nicht Gott, der David reizte, das Volk zu zählen. Wir müssen immer aufpassen, der Teufel verstellt sich als Engel des Lichtes. Genauso wie Abraham mit der Opferung von Isaak. Manche Leute denken, Gott hat es verlangt, Abraham opfere deinen Isaak. Nein, das war der Teufel, der Abraham, ich fordere jetzt euch heraus, nachzudenken, selber in der Bibel zu lesen und selber die Bibel zu forschen. Der Teufel forderte heraus und so weiter. Und dann sagt Gott, nun erfahre ich die Wahrheit, dass du mich mehr liebst, dass du Gott mehr liebst. Denn da ist in dritter Person die Rede, dass du Gott mehr liebst als dein Sohn Isaak. Der Teufel kommt und spielt den lieben Gott. Und genauso auch hier hat der Teufel beim David den lieben Gott gespielt. Als wenn Gott den Auftrag gegeben hätte, zähl mal mein Volk. Zähl mal mein Volk. Und von dieser Geschichte her, ich war in Israel, in Jerusalem, und dann komme ich zu einem messianischen Pastor und wir besuchen seine Gemeinde dort unten und dann frage ich, wie Pastoren das typisch machen, wie viele Gottesdienstbesucher hast du am Samstag in deiner Kirche? Und weißt du, was er sagt? Wir haben 250 Stühle und wir müssen 40, 50 Stühle jedes Mal dazustellen. Gut, wir gehen weiter durch seine Räume, gucken uns das Gebäude an und dann sage ich, Bruder, wie viele Leute kommen am Sabbat zu dir im Gottesdienst? Dann sagt er, wir haben 250 Stühle im Raum stehen und wir müssen 40, 50 Stühle jeden Samstag, jeden Sabbat dazustellen. Gut. Wir gehen weiter und dann frage ich nochmal, sag mal, Bruder, wie viele Leute kommen zu dir am Sabbat im Gottesdienst? Dann sagt er, wir haben 250 Stühle und wir müssen 40, 50 Stühle immer dazustellen. Ich habe gesagt, hör mal, du bist Pastor, ich bin Pastor. Red doch nicht in Gleichnisse zu mir, sondern sag vernünftig, wie viele Leute kommen wirklich. Dann sagt er, weißt du, und das ist mir ganz bewusst geworden, was diese Stelle wirklich bedeutet. Ich habe diese Stelle erst richtig total anders verstanden, als ich sonst verstanden habe. Dann sagte, weißt du, Gott hat unserem Vater, unserem David verboten, das Volk zu zählen. Gott zählt nicht, Gott wiegt. Gott zählt nicht, deshalb, wir dürfen Kühe zählen, wir dürfen Stühle zählen, wir dürfen Autos zählen, wir dürfen Steine zählen, wir dürfen Geld zählen, aber wir dürfen nicht Leute zählen. Leute zählen ist verboten. Deshalb ist, ich denke, es ist auch wichtig, auch für uns. Wie viele Leute kommen im Gottesdienst? So, was, und so weiter. Du kannst alles zählen, aber nicht Leute. Warum? Weil manchmal wiegt ein Einzelner vor Gott mehr als die ganze Welt zusammen. Manchmal zählt ein Einzelner vor Gott mehr als die ganze Welt zusammen. Und das ist so wichtig. Jesus sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Manchmal sind drei Leute mehr wie 3000 oder 30.000 oder 300.000 oder 3 Millionen. Spielt keine Rolle. Drei Leute, die zusammenkommen in Einheit, können mehr bewirken als Tausende. Nur zusammengetrommelt, zusammengerufen, zusammengezählt, zusammenaddiert und so weiter. Nicht die Masse macht es, die Substanz. Gewogen, gewogen. Und wir wissen ja beim Belsatzer, was passiert, zu leicht erfunden. Jetzt diese Stelle, David zählt das Volk und dann entbrannte der Zorn Gottes. Also wenn es von Gott gekommen wäre, wäre der Zorn Gottes nie entbrannt gegen den David. Also Gott wäre nie böse gewesen, hätte nicht 70.000 Leute hinweggerafft von Israel, wenn es von Gott gekommen wäre. Deshalb heißt es, und der Zorn des Herrn entbrannte gegen Israel. Der Teufel ist wütend geworden. Guck mal, Gott segnet diesen David. Gott ist mit dem David und hat große Pläne vor. Er will das Haus dem Herrn bauen, er will einen Tempel bauen und so weiter. Der Teufel wurde provoziert. Und dann sagt er, David, zähl mal die Leute. Fang an, so Listen zu machen. Obwohl Gott für Ordnung ist, obwohl Gott sehr mit Zahlen arbeitet. Gott ist der beste Mathematiker, den es überhaupt gibt. Aber, und alles berechnend. Aber Gott will nicht, dass du, dass ich mich in sein Handwerk einmischen und anfangen zu zählen. Menschen zu zählen, Gottes Werk zu zählen. Wir sollen lernen, ihm zu vertrauen, Gott auf Gott zu hoffen und sagen, Gott kann durch wenig und er kann durch viel. Er kann unheimlich viel ausrechnen. Durch wenig oder viel. Es liegt nicht an der Zahl. Aber David zählt und dann wird der Zorn Gottes in Brand gegen ihn. Und dann kommt der Prophet, ab Vers 10 können wir lesen, das Volk wurde geschlagen, und zwar, weil David sich hier versündigte. Und dann hat David 3 Möglichkeiten. Wähle, was du willst jetzt. Also 3 Möglichkeiten. 3 Tage lang die Pest im Land haben, dann 7 Jahre eine Hungersnot im Land haben. Und du kannst also wählen, was du willst. 3 Jahre die Plage, Pest und oder Krieg. Wähle, was du willst. Und dann sagt David, ich will lieber die Pest haben. Kannst du es vorstellen? Der Pest. Wir wissen ja, was die Pest im Mittelalter in Europa angerichtet hat. 30 Millionen alleine hier in Deutschland wurden ausgerottet nach dem 30-jährigen Krieg hier in Europa. Also Deutschland war fast leer. Berlin ist fast entvölkert durch die Pest. Also 7 Tage die Pest. Oder was willst du jetzt? Und sag lieber die Pest. Und er sagt hier einen Satz, und über den möchte ich hier heute Abend sprechen, Vers 14. Da sagte David zu Gott, ich habe große Angst. Mir wird es genauso gehen, dir auch. Ich habe große Angst. Jetzt vor 3 Dinge habe ich zu wählen. Da habe ich große Angst, sagt der David. Wir wollen lieber dem Herrn in die Hände fallen, denn seine Barmherzigkeit ist groß. Den Menschen aber möchte ich nicht in die Hände fallen. Ich möchte Menschen nicht in die Hände fallen. Ich möchte in die Hände Gottes fallen. Und das für das Jahr 2003. Vater, ich danke dir. Wir möchten auch jetzt uns bewusst machen, nicht in Menschenhände fallen, sondern in Gottes Hände fallen. Wenn wir schon fallen müssen, dann in Gottes Hände. Herr, und zeig uns, was das bedeutet, in deine Hände zu fallen. Heiliger Geist, übernimm du jetzt den Gottesdienst. Übernimm du meine Worte, meine Gedanken, Herr, und lass, dass wir uns einfach bewusst werden. Wir möchten einfach in deine Hände fallen und in deine Hände ruhen, in deine Hände uns begeben heute Abend, auch für das kommende Jahr 2003. Amen. Die Hand Gottes, diese gewaltige Hand Gottes, die alles hält. Psalm 104, Vers 28 heißt es, du öffnest deine Hand und so werden wir satt mit Gutem. Wenn Gott die Hand verschließt, verhungern wir, vertrocknen wir, sterben wir, werden wir dahingerafft. Also du öffnest deine Hand und uns geht es blendend. Oder im Psalm 10, Vers 12, Herr, erhebe deine Hand. Und wenn der Herr seine Hand erhebt, du weißt ja, was da, als der Heiland auf dem Meer war mit den Jüngern und sie fast verzagten und die Jünger zu ihm schrien, Meister, siehst du nicht, dass wir verderben? Der Herr hat die Hand erhoben, der Wind legte sich. Herr, erhebe deine Hand. Also die Hand Gottes bringt die Wende in unserem Leben herbei. Die Hand, die Himmel und Erde geschaffen hat, die Himmel rühmen seine Hände Werk. So, die Himmel. Die zeugen von der Schönheit, von der Größe, von der wie umfassend die Hand Gottes ist. Gottes Hand macht den Unterschied. Ist Gott mit uns? Wer und was kann gegen uns sein? Und heute Abend darf ich dir es vorneweg sagen, bevor ich überhaupt was sage, in der Hand Gottes ist auch für dich und mich, für uns noch Platz da. In der Hand Gottes. In dieser großen Hand ist noch Platz für dich und mich da. Dieser Hand darfst du, darf ich mich anvertrauen. Hier sind wir sicher. Selbst wenn alle anderen Sicherungen durchbrennen, da sind wir geborgen. Egal, selbst wenn die Pest wütet, David weiß, egal, wenn die Pest geht und vor der Pest gibt es keine Schonung. Da werden alle dahin gerafft, wenn so Pest mal übers Land kommt. Wir wissen ja, was mit der Pest passierte in Marseille, so im Mittelalter, 16. Jahrhundert. Da kam durch eine Ratte, in ein paar Lumpen war eine Ratte drin und über diese Ratte kam die Pest nach Europa und hat halb Europa verwüstet. So, du siehst, was so eine einzige Ratte, so ein Lumpen bewirken kann, es rottet halb Europa aus. Herr, lieber, ich falle lieber in deine Hände als in der Hände der Menschen. Ich möchte nicht in der Hand der Menschen fallen. Die Hand Gottes. Und er sagt hier, ich weiß um seine Barmherzigkeit, die ist groß. Die Barmherzigkeit Gottes ist groß. Also Menschen kennen keine Schonung. Wenn die mich bearbeiten, wenn die mich anfangen zu kneten, wenn die anfangen an mir zu wursteln und zum Doktern und zum Experimentieren, die kennen keine Gnade mehr. Aber der liebe Gott, wer weiß, der kann noch gnädig sein. Da werde ich beten, Herr, da werde ich schreien, da werde ich fasten, da werde ich alle Register ziehen. Wer weiß, vielleicht erbarmt sich Gott unserer. Das ist also diese letzte Konsequenz. Also mit Gott. Und wir wissen, als es kurz vor dem Haus Davids kam, kurz vor Jerusalem kam, stoppte der Engel. Wir können hier weiterlesen. Da heißt es ist jetzt genug. Lass deine Hand sinken, du Engel. Lass die Hand sinken. Es ist genug. 70.000 Mann hast du dahin gerafft. Wenn wir so das Jahr zurück anschauen, die Stunden, die hinter uns sind, sind Gottes Stunden gewesen. Und die Stunden, die vor uns liegen, sind auch Gottes Stunden. Gestern, heute und morgen, alles liegt in Gottes Hand. Die Stunden von gestern und die Stunden von morgen, sie liegen in Gottes Hand. Und weißt du, jeder Tag, meine Frau hat gesagt, also meine Zeit liegt in Gottes Händen. Jeder Tag liegt in Gottes Hand, auch dein Tag liegt in Gottes Hand, wenn du es bewusst dein Leben in seine Hände legst. Du erlebst gewaltige Dinge, selbst wenn der Tod über dein Leben geht, wenn Katastrophen über dein Leben gehen, wenn Schwierigkeiten über dein Leben gehen, wenn große Nöte und Stürme über dein Leben gehen, du wirst immer überleben, wenn dein Leben in seine Hände ist. Was hat der liebe Heiland gemacht, als er am Kreuz hing? Muss nur vergegenwärtigen. Und wenn Jesus schon nötig hatte, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Dort bin ich gut aufgehoben. Mit meinem Geist, mit meiner Seele, mit meinem Leben. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das hat Jesus am Kreuz ausgerufen. Diese Worte sind gewaltig. Jesus wäre nie auferstanden, wenn sein Geist nicht in die Hände des Vaters gelegt worden wäre. Du und ich, wir werden nicht auferstehen. Wir werden das Jahr 2003 nicht überleben, wenn unser Leben nicht in seinen Händen liegt. Wenn unsere Kraft nicht in seinen Händen liegt, wenn unser Leben nicht in seinen Händen liegt, wir werden es nicht schaffen. Es geschieht nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Also Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das war eine ganz bewusste Handlung. Und was wir hier am ersten Tag des neuen Jahres machen, ist, wir legen ganz bewusst unser Leben, unsere Pläne, unsere Ideen, unsere Visionen, unsere Träume in Gottes Hand. Dann können sie realisiert werden. Anders ist nicht zu realisieren. Anders ist es nicht möglich, diese Dinge zu managen. Wir können viel planen, wir können viel vornehmen, aber die alten Juden haben, Jakobus schreibt, wir sollen immer sagen, so Gott will und wir leben. So Gott will und wir leben. So Gott will und wir leben. Und wenn unsere Zeit in Gottes Hände liegt, dann wird alles recht werden. Und der Herr lehrt uns, gar nicht so groß zu denken. Weißt du, manche Leute denken, wir Christen, wir sollten viel weiter planen, so bis Jahr 2030 vielleicht. So nicht nur 2003, sondern 2030. Wer zahlt meine Rente? Und so weiter. Weißt du, wir machen uns manchmal so viel Sorgen über unsere Zukunft. Wie wird es morgen und übermorgen sehen? Und in der Bibel heißt es, ich sah den Gerechten nie nach Brot betteln. Wenn deine Zeit, dein Leben in Gottes Hand ist, Gott wird dich immer irgendwie durchbringen. Du wirst irgendwo eine Möglichkeit finden zum Überleben. Du wirst irgendwo ein Versteck finden, wo du dich verbergen kannst in Zeiten der Not, wenn du in den Händen Gottes liegst. Wenn du aber nicht unter dem Schirm des Höchsten bist, wenn du nicht in der Hand Gottes bist, dann wirst du erschüttert und gehst von einer Erschütterung nach der anderen. Und das ist die große Tragödie, warum so viele Menschen nur Erschütterungen haben, weil ihr Leben nicht bewusst in Gottes Hand ist. Wir sprechen bei der Bekehrung Lebensübergabe. Weißt du, Lebensübergabe, weißt du, was Lebensübergabe wirklich ist? Ich übergebe mein Leben absolut Gott. Ich lege in Gottes Hände und sage, Gott, hier hast du mein Leben. Hier hast du mein Leben. Aber weißt du, was viele machen? Die leben ihr Leben weiter. Die wollen selber weitermachen. Die liegen nicht absolut in den Händen des Vaters. Jesus sagte, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, befehle ich mein Leben, mein Atem, mein ganzes Sein, meine ganze Persönlichkeit in deine Hände. Ihr kennt ja dieses schöne Bild, das Küchlein in der Hand eines starken Mannes, so das Küchlein. Natürlich kann der starke Mann es zerdrücken, zerquetschen, aber es kann auch halten und bewahren. So ein Küchlein bist du, ist das Jahr 2003. So ein Küchlein in der Hand des lebendigen Gottes. Gott bringt dich durch. Und dann sagt der Heiland, niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Und niemand wird euch aus der Hand meines Vaters reißen, Johannes 10. Niemand wird euch aus der Hand meines Vaters reißen. Also wenn es irgendwo einen sicheren Ort für dich und mich, für uns gibt, ist die Hand Gottes. Und in dieser Hand möchte ich fallen. Nicht in der Hand des Menschen, auch nicht in der Hand der Politiker, auch nicht in der Hand von großen Persönlichkeiten, sondern in der Hand Gottes. In den Händen Gottes, das sind die Hände Gottes sind gute Hände. Grundsätzlich. Deshalb sagt David, ich will in die Hände Gottes fallen, denn ich weiß von Anfang an, diese Hände sind nicht böse. Diese Hände können nichts Böses tun. Die können sich nicht leisten, böse zu sein. Also, ich fall in seine Hände. Die Hände Gottes können nicht böse sein. Ich darf also in seiner Hand bleiben. Und dann arbeitet Gott an uns. Wir haben ein sehr schönes Bild in der Bibel, Jeremia 66, glaube ich, ist es. Da heißt es, der Töpfer und der Ton. Also wie der Töpfer, so der Meister mit seiner Hand so formt und arbeitet und gestaltet. Und dann missdreht so ein Gefäß in seiner Hand. Und vielleicht das Jahr 2003 ist gar nicht so ein glorreiches Jahr für dich oder für mich, dass wir missraten. Ich weiß es gar nicht. Es ist auch das letzte Jahr, wenn ich so zurückschaue. Es war nicht alles perfekt. Wir haben Fehler gemacht. Böcke geschossen. Wer von euch hat letztes Jahr Böcke geschossen? Irgendjemand da? Sei ganz ehrlich. Wir sind im Haus Gottes. Wir haben Böcke geschossen. Hat Gott uns deshalb aufgegeben, deshalb aus dem Buch des Lebens gestrichen und gesagt, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben? Nein, im Gegenteil. Je mehr Böcke du geschossen hast, desto mehr Streicheleinheiten hast du dann irgendwo von Gott bekommen. Ich liebe dich, ich vergebe dir deine Sünden, ich bin dein Vater, ich sorge für dich und so weiter, ich trage dich durch. Gott schreibt uns nicht so ab, wie Menschen uns abschreiben. Gott ist nicht, wie Menschen sind. Deshalb sagt er, alle Menschen sind Lügner, steht es einmal in der Bibel. So, Gott ist nicht so wie die Menschen. Deshalb sagt David aus gutem Grund, sagt, ich möchte lieber in die Hände Gottes fallen und nicht in die Hände der Menschen. Egal, was mein Leben ausmacht. Selbst meine eigenen Brüder, denk nur an Josef und seine Familie. Selbst meine eigenen Brüder sind gar nicht so gut. Da kommt dieser Josef, dieser Träumer, dieser Visionär. Und was machen sie mit ihm? Schmeißen sie ihn in die Grube. Und verkaufen ihn nach Ägypten. Aber Josef weiß, auch wenn ich nach Ägypten als Sklave gehe, ich gehe im Willen Gottes. Egal wo ich bin in der Hand Gottes und überall wo ich hingehe, Ägypten oder Babylon oder Rom oder Südafrika, ich bin überall in der Hand Gottes. Und dann ist er nach Ägypten. Und dann sagt er, ihr gedachtet böse mit mir, aber Gott gedachte gut mit euch. So, wäre ich nicht nach Ägypten gekommen, wärt alle verhungert. Gebt's euch heute gar nicht mehr. Aber du siehst auch, was die Hand Gottes macht, wie Gott ist so ein guter Schachspieler. Er bringt die Figuren dorthin, wo er sie haben möchte. Ist Gott in seiner Hand. Manchmal macht Gott mit dir so einen Schachzug. Vielleicht so einen Rückzug macht er in deinem Leben. Vielleicht wird dieses Jahr 2003 so ein Rückzug, wo er ein paar Schritte zurückgeht. Ein paar Quadrate zurückgeht. Er hat die Herrschaft. Lebensübergabe. Wenn du dich dem Herrn richtig anvertraut hast, dein Leben ihm übergeben hast, zerbricht doch deinen Kopf nicht für morgen und übermorgen. Das wäre Dummheit. Das wäre die größte Torheit, die du begehen möchtest. Da gibst du dem Herrn ab und sagst, Herr, mach du alles, du weißt alles, du kennst alles, du verstehst alles, du führst mich und so weiter. Und dann fängst an, du selbst in eigener Regie zu marschieren. Das ist Torheit. Entweder du oder Gott. So, wir müssen uns entscheiden, auch nach der Liebesübergabe, immer wieder müssen wir uns ganz neu entscheiden, Herr, wir gehen konsequent mit dir. Mit dir. Und wir halten mit dir Schritt. Und wenn wir missraten manchmal, und ich weiß, ich habe gutes Gefühl, du gibst mich nicht auf. Was macht der Töpfer mit dem Ton? Wirft nochmals, so beschreibt uns der Prophet Jeremia, knetet es nochmals durch und fängt von vorne an. Gott fängt immer wieder mit dir und mit mir, mit uns von vorne an. Er gibt uns eine neue Chance. Immer wieder ein Neuanfang. Auch mit David, es ist genug, sagt hier, mit der Pest und Plagerei und dem Dahinmetzeln. Und 70.000 sind schon gestorben, es ist genug. In Gottes Hand. Unser Leben wird nicht von Zufällen bestimmt und geführt. Weißt du, ich komme aus Gottes Hand, ich liege in Gottes Hand, ich ruhe in Gottes Hand und ich darf in Gottes Händen auch 2003 und egal wie lang mein Leben besteht, ob ich lebe oder sterbe, ich bin des Herrn, sagt Paulus. Also wir ruhen ganz bewusst in Gottes Hand und ich möchte, dass du dieses Bewusstsein der Gegenwart Gottes in deinem Leben für den Rest des Jahres mitnimmst. Ich bin in Gottes Hand. Ich bin in Gottes Hand. Niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Halleluja. Nicht einmal du selbst. Wenn es manchmal vor mir sagen, ja, ich könnte von Gott weggehen. Nein, nein, du kannst nicht von Gott weggehen. Auch wenn der Teufel dich reitet, manchmal wie hier in der Geschichte. David wurde vom Teufel geritten. Und zähl mal die Leute. Auch wenn du krumme Wege gehst, Gott bringt dich zurecht. Gott bringt dich wieder auf den richtigen Weg. Deshalb betet er immer wieder, erforsche und erfahre Gott mein Leben, sehe, wie ich denke und stell mich auf dem richtigen Weg. Gottes Wege sind manchmal nicht unsere Wege. Wenn du sagst, Lebensübergabe, ich übergebe mein Leben dem Herrn. Lebensübergabe, seine Wege sind nicht unsere Wege. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Seine Pläne sind nicht unsere Pläne. Du hast so einen Kopf voller Pläne und vielleicht auch so lauter gute Vorsätze, das mache ich, das und jenes mache ich. Nein, du und ich, wir sind seine Hände Werk. Halleluja. Schon im Mutterleib, da bist du noch gar nicht geboren worden, hat Gott dich geplant und schon zubereitet. Sogar deine Fingerabdrücke. Du bist ein Individueller. Du bist extra. Deine Fingerabdrücke und deine Zehabdrücke, die sind original. Und die bleiben original. Halleluja. Ist das nicht großartig? Dich gibt's nur ein einziges Mal. Du bist seine Hände Werk. Also an die Finger, wo dich schon in Mutterleib gesetzt hat, so. Du bist seine Hände Werk und du bleibst seine Hände Werk bis am Schluss deines Lebens. In einem alten Bauernhaus in der Schweiz irgendwo, bin ich mal unterwegs gewesen, habe ich einen Spruch gelesen. Deshalb habe ich lange Zeit nachgedacht und das habe ich mir notiert und festgehalten. Da in diesem Spruch heißt es so über die Tür, im alten Haus eingegraviert in den Balken, alles in Gottes Hand legen, alles in Gottes Hand lassen und alles aus Gottes Hand nehmen. Und das ist eine ganz gute, tolle Philosophie. Alles in Gottes Hand legen. Dinge, die ich nicht verstehe, die ich nicht schlucken kann, die mir zu groß erscheinen, zu schwer erscheinen, alles in Gottes Hand legen. Das ist eine Predigt für sich selbst. Schade, dass es nicht in der Bibel steht. Und dass es nur an einem Balken in einem Schweizer Bauernhaus stand. So, es sollte das mit bei den Sprüchen oder Prediger aufgenommen werden. Oder bei den Apokryphen wenigstens. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Du kannst in deiner Bibel am Rand irgendwo hinschreiben. So, alles in Gottes Hand legen. Alles in Gottes Hand lassen. Das ist ganz arg wichtig. Du hast Gott abgegeben. Du hast deine Krankheit Gott abgegeben. Deinen Kummer Gott abgegeben. Deine Sorgen Gott abgegeben. In Gottes Hand lassen. In Gottes Hand. Das ist das Thema. Also in Gottes Hand legen, in Gottes Hand lassen und alles aus Gottes Hand nehmen. Weißt du, das Gute, das nehmen wir mit Dankeschön und sagen Halleluja, Glory, 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 Glory. Aber was ist, wenn es so Trübsal ist? Wenn Schwierigkeiten sind, wenn Pannen sind, wenn Kritik ist, wenn Verleumdung ist, wenn Leute mit Dreck auf dich werfen oder wenn du durch Schwierigkeiten gehst. Alles aus Gottes Hand nehmen. Der Hiob hat einmal gesagt in seinem Leben, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Alles aus Gottes Hand nehmen. Auch wenn Gott es dir genommen hat, och, lass fahren dahin, hat Luther einmal schön gesagt, so schön treffend gesagt, lass fahren dahin. Alles aus Gottes Hand nehmen. Nimm dein Leben, nimm jede Stunde aus Gottes Hand. Gibt einen Schlager, bloß die Leute kennen Gott nicht, die das Lied geschrieben haben. Nimm die Stunden, wie sie kommen. Es ist sehr wichtig, dass du einfach auch das lernst, jeden Tag ganz neu aus der Hand Gottes zu nehmen, das tägliche Brot aus der Hand Gottes zu nehmen, deine Führung aus Gottes Hand zu nehmen. Es begab sich. Ich kann nicht alles planen und ich weiß auch nicht alles bis ans Ende. Es begab sich. Ich nehme es einfach aus Gottes Hand. Also in Gottes Hand legen, aus Gottes Hand, in Gottes Hand lassen und alles aus Gottes Hand nehmen, aus seiner Hand nehmen. Nicht von Menschen nehmen. Also wenn Menschen dir etwas aufzwingen, wenn Menschen dir etwas aufdiktieren, ist falsch. Mach das, mach das, mach das. Da bist du ein Knecht der Menschen. Aber du sollst, wenn schon etwas passiert in deinem Leben, als ein Werk Gottes, als eine Gabe Gottes, als ein Geschenk Gottes, auch wenn es vielleicht für dich sehr schwer und sehr bedrückend ist, auch das Schwere aus Gottes Hand nehmen. Alles aus Gottes Hand nehmen. Lass uns mal diesen alten Bauernspruch lernen. Wir sind ja noch in der Schule Gottes. Also alles in Gottes Hand legen. Lass uns das zusammen sagen. Alles in Gottes Hand legen. Und alles in Gottes Hand lassen. Alles in Gottes Hand lassen. Und dann das dritte, alles aus Gottes Hand nehmen. Vielleicht kann jemand vertonen mal und wir können singen, wenn es sein muss. Dass wir es einfach so lernen, dass es bei uns in Fleisch und Blut übergeht. Herr, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und dort lasse ich. Und Jesus wäre nie auferweckt worden, wenn er das nicht getan hätte. Denn der Vater hat ihn auferweckt. Weil das Leben, der Geist Jesu in der Hände des Vaters war. Deine Hände haben mich gemacht. Deine Hände führen mich und deine Hände leiten mich und deine Hände bringen mich auch ans Ziel. Halleluja. Deine Hände bringen mich auch ans Ziel. Gottes Hände steuern die Kriege. Gottes Hände lenken Menschenherzen wie Wasserbächen. Du darfst alles den Händen Gottes anvertrauen. Diese Hand, die so schöpferisch, so mächtig ist. Sollte dem Herrn irgendetwas unmöglich sein, 2003. Sollte dem Herrn irgendetwas unmöglich sein. Wie heißt es von dem Volk Israel? Mit mächtiger Hand hat Gott für sie gestritten, steht einmal in der Bibel über Israel, über die Herausführung aus Ägypten, mit Plagen und was sonst alles. Und das Hineinbringen in das gelobte Land. Mit mächtiger Hand hat Gott für sie gestritten. Was ich erwarte 2003, dass Gott für dich und mich, für uns, mit mächtiger Hand streitet. Wer erwartet das? Dass Gott mit mächtiger Hand gegen deine Widersacher angeht. Dass Gott der Herr gegen die Krankheitsmächte, gegen alle möglichen Mächte mit mächtiger Hand angeht und sagt, stopp, bis hier, es ist genug. Es ist genug von diesem Zirkus, von diesem Theater. Es ist genug von diesen Angriffen. Es ist genug von der Pest, was du jetzt erlebst. Es ist genug. Gottes Hand hat gestoppt. Also, weißt du, wenn Gottes Hand etwas stoppt, da können sie die größten Panzer aufwachen lassen. Da können sie machen, was sie wollen. Gott hält sogar die Lawinen, die niemand halten kann. Gott hält. Ich habe euch, glaube ich, Sonntag war das, diese Geschichte, die so ganz spontan, irgendwo lese ich da diese Nachricht. Da ist, als die Flut, die Elbe und das Hochwasser dort an der Elbe war. Und da ist die Synagoge, liegt in so einem Mulde und der Rabbi springt runter. Als er hört, das Wasser kommt, geht in seine Synagoge und betet. Und was passiert? Das Wasser geht an der Synagoge vorbei. Und überall ist Überschwemmung, aber die Synagoge steht. Das ist Gnade Gottes. Gebet bewirkt Wunder, wenn Gott seine Hand sagt, halt bis hierher. Hier sollen sich deine starken Wellen legen. Und du hast vielleicht so große Wellen, die niemand aufhalten kann. Du kannst noch so große Dämme bauen, dich noch so mächtig schützen und dich bewahren wollen und sich in Sicherheit bringen. Wenn Gott nicht die Hand dagegen hält. Die Hand des Herrn. Wer kann gegen die Hand Gottes angehen? David sagt, ich fall lieber in Gottes Hand. Mit mächtiger Hand hat Gott für Israel gestritten. Mit mächtiger Hand hat er sie geführt. Also in dieser Hand will er fallen. Eigentlich, wenn wir von der Hand Gottes sprechen, denken wir manchmal, wie sieht man diese Hand Gottes? Wie ist es? Weißt du, oft begegnet es in der Bibel, Daniel, dieses Standbild des Nebukadnezars, wir kennen diese Geschichte, Daniel, sag mir mal, wurde 5 vielleicht steht es, glaube ich 5, Daniel 5 ist es. Da steht dieses Standbild und da wurde ein Stein fiel auf dieses Standbild ohne Menschenhand. Wo kam dieser Stein? Durch Gottes Hand. Gott macht Geschichte. Vielleicht werden wir diese Tage erleben, dass der Islam zusammenbricht. Und so wie der Kommunismus zusammenbrach. Und dass andere Reiche zusammenbrechen, so wie wir vielleicht erleben, ohne Menschenhand. Gott macht Geschichte und so vieles passiert ohne Menschenhand. Wer hätte gedacht, am 9. November 1989, plötzlich da eine Nachricht,
Die Mauer ist offen. Und alle rennen zur Mauer und die Mauer kann nicht mehr gehalten werden. Oder viele andere Dinge so plötzlich, ohne Menschenhand. Der Mensch kann sich viel vornehmen, aber wenn Gott Geschichte macht, da können Reiche aufstehen ohne Menschenhand. Ohne Menschenhand. Gottes Hand ist im Spiel. Und David sagt also, ich war lieber in Gottes Hand. Vers 13 hier. Drei Strafen sollst du haben, 3 Jahre Hungersnot über dein Land, Feinde, dass du fliehst, 3 Monate vor deine Feinde fliehen oder 3 Tage lang Pest im Land haben. Was willst du? 3-mal. Was willst du haben? Und vielleicht denkst du, nee, ich fliehe lieber und ich komme wieder zurück und es ist okay. Oder Hungersnot, ich werde mich schon Rationen besorgen und ich werde schon irgendwie überleben, diese 3 Monate. Und jetzt die Pest. Was soll die 3 Tage lang Pest in deinem Land haben? Wer kann dich, der Nebukadnezar hat Daniel einmal gefragt, als er in der Löwengrube war. Und vielleicht ist auch diese Frage bei dir, wer kann mir helfen? Wer kann mich durchbringen? Wer kann mich ernähren das kommende Jahr? Wer bezahlt meine Rente? Oder wer auch deine Zukunft aussehen will? Wie geht's mit mir weiter? Du hast vielleicht die gleiche Frage, die der Nebukadnezar einmal an Daniel stellte. Daniel, wer konnte dich aus meiner Hand erretten? Wer kann dich aus meiner Hand erretten? Selbst wenn der Ofen oder bei diesen 3 Jünglingen 7-mal heißer gemacht ist, wer kann euch und wer kann dich aus meiner Hand erretten? Ich bin mächtig. Aber der Herr Nebukadnezar hat eines vergessen, dass es noch einen gibt, der mächtiger ist als Gott. Das vergessen, dass es noch einen gibt, der mächtiger ist als irgendein Professor, als irgendein mächtiger, starker Herr und Held. Und der Herr kann's. Konnte dich der Herr vor den Löwen bewahren? Konnte der Herr euch im Feuerofen bewahren? Er konnte es. Deshalb in den Händen Gottes fallen. In diesen Händen, wo Menschen vor Löwen bewahrt, Menschen vor Feuer bewahrt, Menschen vor Pharao bewahrt, Menschen in der Wüste 40 Jahre durchbringen, in diese Hand fallen. Das ist das Beste, was du tun kannst. Ich lasse mich in den Händen Gottes fallen. Und du kannst nicht tiefer fallen, wenn du Kind Gottes bist, als in seine Hände. Du kannst nicht tiefer fallen, als in seine Hände. Halleluja. Sag deinem Nachbar, du kannst nicht tiefer fallen, als in der Hand Gottes. Ermutige ihn. Ermutige deinen Nachbar. Du kannst nicht tiefer fallen, als in der Hand Gottes. Du kannst nicht tiefer fallen, als in der Hand Gottes. Preis Gott. Und diese Pest, das ist das Schlimmste, was damals gab, was es heute gibt. Bush hat sich jetzt vor Pest impfen lassen, weil er Angst hat, dass es Saddam Hussein irgendwo ein paar Pestbazillen loslassen könnte. Hat sich extra impfen lassen. Ich weiß nicht, ob du gegen Pest und Pocken geimpft bist. So, aber wie, egal, ich bin nicht geimpft, ich weiß es. Ich habe mich gedrückt, als die Pockenimpfung war, ich habe mich so gedrückt und ich kam so durch, weil ich Angst vor dem Arzt habe. So, und der Ärzte sind besonders liebe. Und als bei uns in der Schule geimpft war, die ganze Schule sollte geimpft werden, habe ich dann irgendwie schwach gespielt und naja, die Lehrerin hat mich lieb gehabt, der braucht es nicht. So, ich bin durchgekommen, dass ich nicht geimpft worden bin. Aber weißt du, ich weiß trotzdem, der Herr ist stärker, der Herr ist mächtiger. Als ich zum ersten Mal mit einem AIDS-Kranken betete, das sind vor über 20 Jahre, da haben wir schon, oder fast 20 Jahre, als ich zum ersten Mal, weil jemand kam und sagte, Pastor, bet mit mir, ich bin krank, mir kann niemand mehr helfen, meine Situation ist aussichtslos, und als ich zum ersten Mal mit einem AIDS-Kranken betete und dann erfuhr, was AIDS ist, was überhaupt und so weiter und er hat geschwitzt und ich habe auch geschwitzt beim Beten. Verstehst du, also, war schon gefährlich alles, was da geschah. Es war furchtbar, aber dann wusste ich eines, der Herr ist mein Schirm, der Herr ist mein Schutz und egal, wenn 100.000 AIDS-Kranke kommen, ich weiß, dich soll es doch nicht treffen. Und ich lebe immer noch. Und ich lebe immer. Weißt du, wenn wir Angst haben vor der Pest, wenn wir Angst haben vor der Pest, die Pest wird uns liquidieren. Die wird uns auslöschen. Aber David sagt, ich fürchte Gott. Und ich möchte Gott fürchten und nicht die Pest. Bismarck, der auch hier mal in dieser Kirche war, aber nicht bei mir, sondern bei dem Pastor, der hier gepredigt hat und die Kirche Gott geweiht hat. Bismarck, der hier in dieser Kirche war, Bismarck hat einmal gesagt, wir Deutsche, wir fürchten Gott und sonst niemand auf der Welt. Schön wäre es, wenn es so geblieben wäre. Wir Deutsche fürchten Gott und sonst niemand auf der Welt. Gottesfurcht treibt alle anderen Ängste und Befürchtungen aus. Gottesfurcht. Deshalb, David sagt, ich fürchte Gott. Und wenn ich Gott fürchte, Dann kann der Feind kommen, dann kann die Hungersnot kommen, dann kann die Pest kommen. Egal, ich möchte in Gottes Hand fallen und mir wird, nichts kann mir schaden. Selbst wenn es mir schadet. Selbst wenn es ein Loch reinreißt. Selbst wenn 70.000 Mann fallen. Selbst wenn ich gedemütigt werde. Selbst wenn ich in die Pfanne gehauen werde. Selbst wenn ich unten durch muss. Es kann mir nicht schaden. Es kann mir nicht schaden. Die Jahreslosung, die habt ihr auf eure Karten hier. Da steht sie. 1. Samuel 16, Vers 7. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr sieht das Herz an. Weißt du, und Gott sieht das Herz auch. Das Herz Davids hat er angesehen. Hat genau gewusst. Das ist auf einem guten Holz. Der hat das Herz auf dem rechten Fleck. Und es ist vielleicht schlimm, was ich jetzt gerade erlebe, sagte David sich selbst. Aber Gott sieht das Herz und Gott wird dafür sorgen, dass mit mir, mit meinem Haus, mit meiner Familie nicht ein Gar aus ist. Er wird zu seinem Wort stehen und er wird dafür sorgen, dass irgendjemand, wenigstens ein kleiner Junge von 3 Jahren noch übrig bleibt von meinem Haus. Irgendjemand wird es noch überleben. Und mein Haus wird nicht vernichtet und nicht zerstört. Und er wusste also, Gott bringt mich durch. Wie? Sein Problem. Aber er wird mich bewahren. Auch wenn ich gesündigt habe, auch wenn ich gefallen bin. Gott hat eine Verheißung gegeben. Und der Mensch, der eine Verheißung für sein Leben von Gott hat, der darf ganz ruhig schlafen. Der braucht kein Baldrian und keine Schlaftabletten nehmen. Der von Gott weiß, ich bin von Gott geliebt, mir sind meine Sünden vergeben, ich bin Kind Gottes, der muss sich nicht vor dem Antichristen fürchten. Der muss sich nicht... Jemand rief mich diese Tage an und sagte, Pastor, kannst du für mich beten? Ich habe so Angst, wenn wir in eine Trübsalzeit kommen. Was werde ich essen? Werden mich meine Geschwister versorgen? Und lauter so panische Ängste, wenn wir in der Endzeit hineinkommen, wie kommen wir durch? Oder... Wenn ich im Krankenhaus bin, kriege ich auch da die Nummer 666. Also hör doch mit dem ganzen Blödsinn auf. Du bist Kind Gottes, du gehörst Gott und du brauchst dich nicht zu fürchten. Egal, was da passiert in dieser Welt. Halleluja. Aber Leute lesen lauter Horrorgeschichten und fürchten sich. Die sollten vielmehr die Bibel lesen, das Wort Gottes. Das Wort Gottes gibt uns Kraft und Mut und Zuversicht. In die Hände Gottes fallen. Aus Gott, in Gott, bei Gott. Ist das nicht herrlich? Fürchte kein Unglück. Der Herr ist mein Hirte. Fürchte kein Unglück. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, Todestal, Tal der Todesschatten, du bist bei mir. Fürchte kein Unglück. Leute, die Gott suchen, leben in Gemeinschaft mit Gott, auch wenn sie Fehler machen. Und David war so ein Gottsucher, auch wenn sie versagen. Gott sieht, was für ein Gemächte du bist. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Der Herr kennt und weiß, wie es in deinem Leben aussieht. Und weißt du, seine Hand. Und jetzt, wir begeben uns in die Hand Gottes. Und wenn wir merken, Mensch, ich bin schon von Gott abgekommen, schon wieder abgedriftet. Also mir geht es auch manchmal, du wirst so schnell lau und so schnell träge und so schnell gleichgültig und so schnell lässig. Ich weiß nicht, ob es dir so geht, aber ich bin ein Mensch, kein Roboter, auch kein frommer Roboter. Ich bin ein ganz normaler Mensch, wie du und ich, so wie alle Menschen. Also wir sind ganz, und ich lebe als ein Mensch, so und deshalb, und ich fühle mich auch als Mensch, und wir driften manchmal so leicht ab. Immer wieder der gleiche Zirkus. Wir driften so leicht ab. Aber weißt du, die Hand Gottes korrigiert uns. Die Hand Gottes bringt uns wieder auf den Weg. Die Hand Gottes blockiert uns manchmal den Weg, den wir denken zu gehen. Setze ich alles durch, setze meinen Kopf durch die Wand durch und ich mache das. Und plötzlich blockiert der Herr. Oder ich vermurkste. Wer von euch waren mal in der Lehre, so handwerkliche Lehre, oder waren beim Meister in der Schule so gelernt? Du weißt es. Also mir ging es öfters, wenn ich so ein Werkstück vermurkst habe. Und ich werde eine Situation nie vergessen. Da bringt mir der Meister ein Werkstück. Und dann sagt, das musst du bearbeiten. Und ich fange an zu bearbeiten. Ich habe mir nichts dabei gedacht und ich fing an zu bearbeiten, das Stück. Und er erzählt mir noch vorher, wie wertvoll das ist, so wie teuer so ein Block Eisen ist und so weiter. Und ich fange an, da zu arbeiten und ich denke, das musste erledigt. Und der war weg und ich denke, ich muss ihm eine große Freude machen. Und dann kommt er zurück und schaut bei mir vorbei und sagt, um Himmels Willen, was machen Sie da? Ja. Ich habe fast das ganze Werkstück vermurkst. Und dann sagt er, stopp, schalt gleich aus, und dann gleich geblockt und ausgeschaltet und dann sich am Kopf so ein paar Mal gekratzt und nachgedacht und von das Ding immer auf ein paar Seiten betrachtet. Aber er war Meister. Und ich verstehe, was die Jünger immer wieder erlebten bei Jesus. Meister. Wir konnten nicht austreiben, wir sind nicht klargekommen, wir sind nicht zurechtgekommen. Meister, siehst du nicht, wir verderben. Meister, Meister, Meister. Und ich habe hier, als ich dieses Werkstück, jedes Mal, wenn ich Meister, das Wort Meister höre, das war so ein Horrorerlebnis für mich. Jedes Mal, wenn ich das Wort Meister lese, denke ich wieder an dieses Werkstück, blaue oben. Und ich habe alles schon nach Zeichnung alles gemacht und genau eingezeichnet und eingekerbt und so. Aber dann vermurkst und dann steht der Meister. Und ich war überrascht, was man aus diesem Werkstück noch gemacht hat. Das sollte ein Werkstück, eine Form sein für eine Gummifirma. Was der noch aus diesem vermurksten Werkstück gemacht hat. Ich war verblüfft. Den Meister ranlassen. Meisterhand. Und das ist noch ein Meisterwerk geworden. Gottes Hände sind Meisterhände. Halleluja. Wenn ich euch anschaue, jeder von euch ist wunderbar, oder? Glaubst du, dass du wunderbar bist? Amen. Halleluja. Sag doch deinem Nachbar, ich bin wunderbar. Nicht, dass du wunderbar bist, sag, ich bin wunderbar. Und dann kannst du mal dich begreifen, dass Gott dich wunderbar gemacht hat, im Mutterleib, dich wunderbar zubereitet, die ganze Entwicklung bis heute, wunderbar. Du bist wirklich ein Wunderwerk Gottes. Perfekt. Auch wenn du ein bisschen krumm bist. Und das macht nichts. Trotzdem bist du perfekt. Von Gott aus gesehen. Er hat mich wunderbar gemacht. Das ist ein Wunderwerk. Und jetzt passieren Dinge in unserem Leben, die nicht so sind. Du musst dich durchdrehen und verzweifeln und verzagen. Lass den Meister ran. Diese Meisterhände, leg es in Gottes Hände. Und dann stand ich da. Ich sehe noch, wie heute stehe ich da. Ich stehe da und red kein Wort. Wird die Sprache verschlagen. Vielleicht verschlägt sie auch mal die Sprache zwischendurch. Manchmal gar nicht so schädlich. Ich stehe da. Und ich durfte zugucken. Und 3 Tage lang hat der Mann daran gearbeitet, bis er endlich so hingekriegt hat, dass ich da weitermachen konnte. Ich sagte so, hör mal, du, das jetzt vergessen wir es. Aber ich habe für den Rest meines Lebens gelernt, ja. In diesen Tagen, wo der Meister gearbeitet hat. Wo der Meister gearbeitet hat. Manchmal nimmt Gott uns Dinge aus der Hand und in seine Hand. Und manchmal muss Gott uns Dinge aus unserer Hand nehmen und sagt, guck mal, murks nicht mehr weiter, halt an, stopp, mach nicht mehr weiter. Und jetzt nimmt er selbst die Zügel in der Hand. Gott versteht sein Handwerk, glaub mir das, schon immer verstanden. Er macht aus deinem Leben etwas. Er hat's wohlgetan, steht nachher in der Bibel. Für Gläubige ist die Hand Gottes etwas Wohltuendes. Ich möchte viel mehr die Hand Gottes spüren in meinem Leben. Ich muss ehrlich sagen, noch viel zu wenig spüre ich die Hand Gottes in meinem Leben. Und ich tue immer wieder Buße und sage, Gott, vergib mir. Ich möchte noch mehr deine Hand, deine Händewerk sehen, was du tust. Der Herr tat die Menschen zur Gemeinde hinzu und der Herr nimmt auch die Leute weg von der Gemeinde. Das ist auch ein Werk Gottes. Gott baut seine Gemeinde und ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden meine Kirche, meine Gemeinde nicht überwältigen. Du musst um die Gemeinde keine Sorge haben. Gott bringt die Gemeinde durch. Seine Gemeinde, sein Werk, sein Volk, seine Sache, sein Reich. Bring durch. Und du musst wie Israel auch gar nicht groß beten. Wenn Israel wirklich Gottes Volk ist, Gott wird Israel durchbringen. Glaubst du das? Halleluja. Die Verheißungen werden sich erfüllen. Die werden wahr werden. Du musst also keine Angst haben für Gottes Werk. Oder der Name Gottes, dass er gelästert wird. Gott ist so stark. Lass doch einen aus dem Zoo einen Löwen mal raus. So mal durch Berlin spazieren gehen, so ein Kudamm. Rauf und runter. Du musst den Löwen nicht verteidigen. Der Löwe ist stark genug, er wird sich selbst verteidigen. Halleluja. Der Herr ist stark genug, der Herr wird sich selbst verteidigen. Lass ihn mal durch Berlin mal spazieren gehen. Erlaube Gott. Weißt du, warum wir beten möchten? Herr, und jetzt werden wir Pfingstler. Weißt du, was die ersten Christen gebetet haben? Nichts Vater unser. Die ersten Pfingstler, was die gebetet haben. Herr, bewege deine Hand. Lass Zeichen und Wunder geschehen. Lies mal. Herr, bewege deine Hand über Jerusalem. Beweg deine Hand, lass Zeichen und Wunder geschehen. Wenn Gott nur seine Hand bewegt, ein bisschen. Weißt du, was da gibt? Erschütterung. Wenn Gott seine Hand bewegt, gibt es Heilungen und Zeichen und Wunder. Wenn Gott seine Hand bewegt, Herr, bewege deine Hand. Das haben sie gebetet. Herr, bewege deine Hand. Nichts ist schlimmer für Kinder Gottes, wenn die Hand Gottes still ist. Wenn die Hand Gottes nichts tut. Wir Fromme, Gott vergebe uns. und sei uns gnädig. Aber wir Fromme, die Rechte des Herrn behält den Sieg. Kennst du diese Bibelstelle? Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Und wir reden schon so viel über die Rechte des Herrn. Hast du schon mal was von der linken Hand Gottes gehört? Was ist die linke Hand Gottes? Was macht Gott mit der linken Hand? Oder ist er nur ein Einhänder? Was ist Gott? Gott hat zwei Hände meines Erachtens. Wenn ich zwei Hände haben muss, dann hat er es auch. Wir sind sein Ebenbild, seine Hände Werk. Was macht die linke Hand Gottes? Ein bisschen so Klaps geben auf dem Hintern. Er straft und züchtigt. Das ist die Hand Gottes. Die rechte Hand, die macht so rau, erhebt uns, und die linke Hand erdemütigt. Bleib auf dem Teppich, bleibe ruhig, beruhige dich. Herr, bewege deine Hand. Es ist nicht gesagt, welche Hand hier, um welche Hand sie gebetet haben. Aber sie haben beide, die Wirkung beider Hände Gottes erlebt. Paulus sagt, wir rühmen uns der Trübsale und gleichzeitig, was sie alles erleben, was sie alles getan haben und was sie alles tun, durch die Hände Gottes. Herr, lass Zeichen und Wunder geschehen. Und beides gibt es im Positiven und im Negativen. Ich möchte lieber in der Hand Gottes fallen. Egal, linke oder rechte, spielt jetzt keine Rolle. Denn, weißt du, beide Hände sind lang genug bei einem Menschen. Bei Gott wird es wahrscheinlich so sein. Wenn ich mir Gott mal vorstelle, als mein Original. Ich bin ja sein Ebenbild. Also beide Hände sind lang. Also zu weit in der linken Hand kannst du nicht fallen. Also dann kommt die nächste Hand und er fängt dich wieder auf. Das ist Gott. Dann wird er wird dich nicht aus der linken Hand fallen lassen. Ich habe ein schönes Bild mal im Fernsehen gesehen. Ich bin fasziniert, wenn ich so Naturfilme, leider gibt es viel zu wenig Naturfilme im Fernsehen. Aber ich habe mir mal einen schönen Film mir angeguckt über Natur. Und da war mir ein Bild wie ein Adler. Also über den Adler war die ganze Abhandlung. Und wie ein Adler so seine Jungen das Fliegen lehrt. Erstaunlich. War verblüfft. Ich habe gesagt, lieber Gott, das machst du mit uns auch manchmal. Du bist auch so ein Adlermutter. Und zerstört das Nest. Der Adler hat schon Federn, wird gefüttert und die Mutter will den Kerl nicht mehr länger füttern. Und er möchte, dass er fliegen lernt. Dass er anfängt zu lernen, zu leben in neuen Dimensionen. 2003 ist ein Jahr, wo du lernst, in neuen Dimensionen zu leben. Wirst lernen müssen. Und wenn es nicht lernst, dann wird der liebe Gott dafür sorgen, dass du es lernst. So wie dieser Adler. Und weißt du, was der Adler gemacht hat? Zuerst mal den Kerl geschubst mit dem. Der geht nicht, der krallt sich fest. Und stellt sich auf die Hinterfüße und blockiert sich. Geht nicht. Dann fängt die Mutter das Nest zu zerstören. Nimmt alles weg. Und er steht auf kahlen Felsen, der schüttelt sich. Das war dieses Bild, diese Aufnahme. Schüttelt sich, will nicht, bewegt sich und krallt sich noch fest an dem Felsen. An die Mutter schubst. Der geht nicht. Und was? Und dann passiert Folgendes. Dann geht die Mutter weg, da guckt, wo die Mutter hinfliegt. Und dann kommt die Mutter angeflogen mit Krach und schubst den Kerl vom Felsen runter. Und der, dann ein Geschrei, ein Gekrächze, ein Geheule, Und dann war das Schöne dabei. Und er fängt an zu flattern. Nicht gleichmäßig. Wenn man fliegen oder schwimmen will, muss man gleichmäßig machen. Weißt du, kein gleichmäßiges. Und fängt an, der Kerl zu schreien. Und dann stürzt sich die Mutter in die Tiefe. Und unter dem Kerl, und der zappelt nur. Also, so beim Untergehen ist er. In die Tiefe fällt er. Und dann fliegt die Mutter und fängt ihn unten auf und nimmt wieder auf den Adlerhorst rauf. Und stellt wieder dahin. Glücklich. Oh, Dankeschön. Und dann kommt die Prozedur von vorne. Fliegen lernen. Gott will, dass du, dass ich, dass wir 2003 fliegen lernen. Leben in neuen Dimensionen. Und er wird dafür sorgen. Aber du kannst nicht tiefer fallen. Unten fängt dich die Rechte des Herrn wieder auf und bringt dich wieder auf den Felsen. Und dann sagt der Herr, wir versuchen es noch einmal. Und vielleicht, jemand hat gesagt, ich habe schon zweimal die gleiche Bibelstelle gekriegt. Vielleicht kriegst du fünfmal die gleiche Bibelstelle. Und vielleicht geht es dir ein halbes Jahr, dass du keine andere Bibelstelle kriegst, als nur diese Bibelstelle. Bis diese Bibelstelle dir in Fleisch und Blut übergegangen ist und ein Stück von dir geworden ist. Bis du sagst, jawohl, mir geschehe, Herr, wie du gesagt hast. Die Hand Gottes. Du bist in seine Hände gezeichnet. Und in diesen starken Händen darfst du ruhen. Ist Gott für uns? Ist Gott mit uns? Steht Gott hinter uns? Steht Gott unter uns und über uns? Steht Gott neben uns, links und rechts oder vor uns und hinter uns? Seine schützende Hand. Dann kannst du kühn und mutig vorwärts gehen. Amen. Wenn Gott mit dir ist, dann kannst du vorwärts gehen getrost. Dann kannst du die Herausforderung des Lebens annehmen und dich denen stellen und sagen, so wahr der Herr, unter dem ich stehe, Elia, es wird nicht regnen oder es wird das und jenes nicht passieren. Dann kannst du Strapazen auf dich nehmen. Wenn Gott mit dir, seine Hand mit dir ist, es ist so wichtig, dass du die Hand Gottes in deinem Leben hast. Beim Propheten Hesekiel heißt es immer wieder, und die Hand des Herrn kam über mir. Und die Hand des Herrn kam auf mir. Und manchmal heißt es sogar, und die Hand Gottes lag schwer auf mir. Stell dir mal vor, der Billy, was der für Hände hatte. Verstehst? Stell dir mal vor, der liebe Gott, der das Universum in seiner Hand hält. Wenn der seine Hand auf dein Leben legt, dann wirst du fast zerdrückt und zerquetscht. Aber nein, so schlimm ist es nicht. Aber diese große, starke, mächtige Hand, und immer wieder heißt es, und die Hand des Herrn lag schwer. Auf wem auch immer. Mehrmals wiederholt sich diese Stelle. Kannst du im Konkordanz nachgucken. Und die Hand des Herrn lag schwer. Und die Hand des Herrn kam über diese Propheten, über die Männer Gottes. So, und dann, wenn die Hand Gottes über dein Leben ist, bist du in Sicherheit. Denn bevor es dich trifft, trifft es den Herrn, muss es durch seine Hand gehen. Und wenn Gottes Hand über dein Leben ist, dann hast du in allem, was du tust, immer eine gute Hand. Wenn Gottes Hand auf deinem Leben ist, dann hast du Kraft, Durchhaltevermögen. Dann bist du unerschütterlich und unerschrocken. Die Hand des Herrn, stumm, sei still. Die Hand unseres Heilands. Diese Hand, die Petrus herauszog aus dem Wasser, als er ertrinken wollte, diese Hand ist mit dir. Herr, in deine Hände. Nicht auf meine Kraft und meine Kunst, sondern in deine Hände lege ich meinen Geist, mein Leben, meine Zukunft 2003, lege ich in deine Hände. Weißt du, vielleicht kannst du heute nicht glauben und du wirst es auch nicht glauben können. Du kannst 1000 Predigten dieses Jahr dir anhören und du wirst doch nicht glauben können. Und ich denke, eines hilft dir sofort zu glauben, in Bruchteilen von Sekunden. Dieser liebe Thomas, der legt seinen Finger in Jesu Hände, berührt diese Hände. Und schon, mein Herr, mein Gott, mein König. Du sagst, ich möchte ein Anbetungsseminar machen. Oder wann macht ihr wieder ein Anbetungsseminar? Weißt du, wir brauchen keine Anbetungsseminare groß machen. Du musst nur deinen Finger in die Hand Jesu legen. Und dann gibt's Anbetung. Dann gibt's Glauben. Dann gibt's Hoffnung. Dann gibt's Zuversicht. Dann gibt's Freude. Dann gibt's Halleluja. Dann gibt's Lobgesänge. Nur deinen Finger in seine Hand legen. In die Hände Gottes. Lass dich einfach in die Hände Gottes fallen. Leg deinen Finger in seine Hand. Herr, wenn ich nur... Schon wenn der Saum seines Kleides so große Kraft hat, wie viel mehr die Hand des Herrn. Herr, wenn ich mein Leben in deine Hände lege. Die Zeit ist gekommen. Und dieses Wort hat Gott mir für heute Abend gegeben. Die Zeit ist gekommen für die starken Hände Gottes. Die Zeit ist gekommen für die starken Hände Gottes in deinem und in meinem Leben. Lass Gott einfach arbeiten. Lass Gott einfach wirken. Und ruhe in Gott, einfach, wo du auch bist. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. In deine Hände befehle ich das Jahr 2003. Die Zeit für die starken Hände Gottes ist gekommen. Auch diese Malerei hier, egal was es ist, auch deine berufliche Situation, deine Familiensituation, deine Beziehungen in der Ehe, Familie und mit deinen Kindern und so weiter. Die Zeit für die starken Hände Gottes ist gekommen. Und gib Gott eine Chance, einfach in deinem Leben. Lies ein Psalm noch und dann wollen wir ins Gebet gehen. Du sollst nämlich deine Fassung nicht verlieren. Du sollst nicht aus der Fassung geraten. Die Fassung, die dein Leben hält, sind die Hände Gottes. Halleluja. Das ist die Fassung. Und wenn du in den Händen Gottes bist, bist du immer in Fassung. Behältst immer die Fassung. Und nichts kann dich aus der Bahn werfen, nichts kann dich erschüttern. Psalm 73, Vers 23 bis 26. Doch ich bin stets bei dir, sagt der Herr. Du hast meine rechte Hand erfasst. Nach deinem Rat leitest du mich und nachher nimmst du mich in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel? Und außer dir habe ich nichts gefallen auf dieser Erde. Mag auch mein Leib und mein Herz vergehen, meines Herzens Fels und mein Teil ist Gott auf ewig. Erfasse mich bei meiner rechten Hand, Herr. Erfasse mich. Du kannst aus seiner Hand nicht gerissen werden. Und du fällst, wenn du fällst, nicht ins Bodenlose, wenn du in den Händen Gottes fällst. Er fängt dich auf. Und wer aus Gott lebt, der lebt aus erster Hand. Der führt dein Leben aus erster Hand. Dein Leben ist zweitklassig, drittklassig oder unter fernen Liefen. Aber wenn du dein Leben aus der Hand Gottes nimmst und dein Leben aus der Hand Gottes lebst, lebst du ein Leben aus erster Hand. Immer original, immer frisch, immer neu, immer was Besonderes, immer was extra. Wer in der Hand Gottes lebt, der weiß, alle Zeit ist er geborgen. Johannes 16,33, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Du bist getrost, egal, die können sich alles zusammenschlagen. Und die Feinde werden sich immer vernichten. Die sind jetzt heute mal Freund und morgen sind sie wieder Feind. Und die Gottlosen haben keinen Frieden, die können machen, was sie wollen. Die werden auch keinen Frieden schaffen können. Egal wer das ist, die Welt hat keinen Frieden. Aber Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt ihn gibt, als aus der Hand Gottes leben. Und dann Römer 8. Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Nichts vermag uns zu scheiden. Wir sind in den Händen Gottes. In den Händen Gottes. Und da möchte ich ganz sicher und ganz geborgen ruhen und einfach getrost sein. Mir kann nichts passieren. Ich habe die beste Versicherung, die es gibt. Bin bei der besten Versicherungsgesellschaft des Universums. Halleluja. Da bin ich gut versichert und mir ist wohl in dem Herrn. Dir wird es 2003 wohl gehen, wenn du in dem Herrn bist. Ich möchte dich auf Gott einschwören, wenn ich das könnte. Wenn es nur gehen würde, einfach auf Gott einschwören. Mir ist wohl in dem Herrn. In seiner Hand. In seiner Hand, da werde ich getragen. Durch die Stürme, durch die Gefahren. Da werde ich hindurchgetragen und Gott wird uns hindurchtragen. Ich weiß nicht wie, das ist sein Problem, aber er wird uns hindurchtragen. Er wird uns versorgen, auch wenn es manchmal vielleicht nötig ist, auf übernatürliche Art und Weise, wie Israel in der Wüste. Die Hand Gottes war mit ihnen. Und die Hand Gottes wird wieder in der Endzeit bei der Gemeinde Jesu wieder übernatürlich bei ihnen sein. Und du sollst die starke Hand Gottes kennenlernen, entdecken, erfahren, erleben. Lass uns aufstehen und lass uns ins Gebet gehen. Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir für die Verheißung, die du uns gegeben hast. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Preis Gott, preis Gott. Er hält dein Leben. Ja. Er lenkt die Erde. Er schützt den Sperling. Heide, kannst du mitsingen?